Für junge, schwangere Eltern ist eine Herausforderung zu allen anderen, einen Namen für das Kind auszusuchen. Und die Namenserteilung ist kein gleichgültiges Anliegen und sollte nicht vom Zufall abhängen. Das wusste bereits Platon. Der Name, den wir bekommen, der begleitet uns schließlich unser Leben lang und gibt uns unsere Identität und bestätigt offiziell, dass es uns überhaupt auf dieser Welt gibt. Und so wägen die Eltern ab. Klingt der Name gut in unseren Ohren? Passt er zum Geschwisternamen? Passt er zum Nachnamen? Sorgfältig wird überlegt, was assoziieren wir mit diesem Namen? Kennen wir Leute, die so heißen, und ist uns das angenehm oder eher nicht? Und dann entscheidet man sich irgendwann und hofft, dass der Name am Ende zum Kind passt und ihm dieser Name dann im besten Fall auch noch gefällt. Maria und Josef, die hatten es da deutlich leichter, der Engel, der hatte klare Anweisungen gegeben, wie denn das Kind heißen soll. Und sie wussten auch bereits vor der Geburt, dass es ein Junge wird. Heute ist es ja völlig normal, da ist eher die Ausnahme, gell? Da lässt man sich ja normalerweise rechtzeitig sagen, damit alles geschickt vorbereitet werden kann. Damals war das wirklich die absolute Ausnahme, wenn man mal von den Eltern von Johannes dem Täufer, von der Elisabeth und dem Zacharias absieht. Und es gab auch keine Diskussion, ob der Name jetzt schön oder passend genug ist, ob er der Maria gefällt und in Josefs Ahnenreihe passt. Denn der Engel gab nicht nur klare Anweisungen, dass dieses Kind Jesus heißen soll. Er erklärte Maria auch, was aus diesem Kind einmal werden würde. Kann man nachlesen in Lukas 1. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Thomas hat uns letzten Sonntag den ersten Teil des sogenannten Christus-Hymnus mit uns angeschaut und er hat uns also Philipper 2, die Verse 5 bis 8 ausgelegt. Da ging es darum, wie wichtig es Gott ist, uns Menschen bei sich zu haben und was ihn das gekostet hat. Er machte deutlich, dass wir uns nicht erst ändern müssen, um in eine Beziehung zu Gott zu kommen, sondern dass wir einfach so von Gott geliebte Sünder sind. Es ging darum, was Jesus auf sich genommen hat für mich und für dich, damit wir diese Gemeinschaft mit Gott leben können. Mit dem Lied, das Paulus an die Philipper schrieb, erklärte er ihnen, wie Christus ist und dass unser Umgang miteinander dieser Haltung entsprechen soll. In den Versen vorher hatte er den Christen von Philippi erklärt, welche Verhaltensregeln für die junge Gemeinde angemessen wären. Sein Fazit war dann wie folgt. Ich lese diese Verse vom letzten Sonntag nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Vielleicht kommt euch der Text ein bisschen bekannt vor, wir haben ihn vorher schon mal gehört, ein kleines bisschen anders. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und ich ergänze, eine solche Haltung, die kriegen wir aus eigener Anstrengung nicht hin. Und wenn wir uns noch so anstrengen. Aber wir können dem Heiligen Geist in uns Raum geben, damit er in uns das wirkt, was Jesus möchte. Heute schauen wir die letzten drei Verse dieses alten Liedes an, die Verse 9 bis 11. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Wir Menschen, also ich zumindest, möchten gerne verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und dieser Text beginnt mit einem Erklärungswort. Deshalb, schreibt Paulus. Er beginnt diesen Abschnitt mit der Erklärung, warum Christus von Gott erhöht wird und warum die Verheißung, die Maria bei der Ankündigung der Geburt Jesu erhielt, sich erfüllen wird. Schauen wir uns mal genau an, warum Jesus den allerhöchsten Namen hat, den es je auf Erden gab und den es je auf Erden geben wird. Weil er nicht machtbesessen auf seinen eigenen Vorteil aus war. Deshalb. Wie oft sind wir uns selbst der Nächste? Weil er auf alle Vorrechte verzichtete. Deshalb. Sind wir bereit, auf Vorteile zu verzichten, damit andere sie genießen können? Weil er freiwillig die Herrlichkeit bei Gott verließ, deshalb. Weil er sich auf eine Stufe mit Dienern und Sklaven stellte, deshalb. Ich habe mich gefragt, wie geht's mir denn mit dem Dienen? Ist Dienen noch eine Option? Würde die Welt, glaube ich, wirklich zu einem besseren Ort machen, wenn das viele tun würden. Weil er ein Mensch wurde wie wir. Deshalb. Weil er bereitwillig die Schuld auf sich nahm. Deshalb. Wie schwer tue ich mich damit, meine eigene Schuld zu sehen und am Ende vielleicht auch noch zuzugeben. Weil er gehorchte, deshalb. Weil er litt und am Kreuz starb wie ein Verbrecher, deshalb. Deshalb hat Gott ihn erhöht. Darum hat Gott ihm den Namen gegeben, der höher ist als jeder andere Name, den es je auf dieser Erde gab und geben wird. Er wurde arm für uns. Weil ihm die anderen wichtiger waren als seine Vorrechte, als sein Leben. Er war der Inbegriff eines Dieners. Doch was ist so besonders an diesem Namen Jesus? Jesus hießen damals einige Jungs. Aber dieser Jesus war ein ganz besonderer und ist es immer noch. Jesus heißt Jeshua, das heißt Gott rettet. Christus, das heißt Gesalbter. Es geht hier um den Messias, von dem der Prophet Jesaja im Kapitel 9 prophezeite, kennen wir alle von Weihnachten. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Das Volk Israel wartete auf den Messias Gottes, auf den Gesalbten, den Retter. Und weil er, Jesus, so erbärmlich daherkam, haben sie ihn nicht erkannt. Und wir Heiden bekamen so auch eine Chance auf sein Heil. Das ist jetzt mal so Messias-Theologie in Kurzfassung. Wenn die Bibel von Jesus spricht, dann spricht sie vom Heiland, vom Menschensohn, der gleichzeitig Gottes Sohn ist. Vom Retter, vom Erlöser. Sie sagt, er ist das A und O. Er war am Anfang und er wird am Ende sein. Er war der Erstgeborene der Schöpfung. Das heißt, er war beim Schöpfungsakt bereits anwesend. Er war, bevor irgendetwas anderes war. Und er ist der Erstgeborene von den Toten, denn er blieb nach Kreuzigung und Beerdigung nicht im Grab. sondern er ist auferstanden und er lebt. Und er ist der Bräutigam, der uns, seine Gemeinde, einmal abholen wird. Er will unser Freund und Bruder sein. Er ist der Eckstein und das Haupt der Gemeinde. Er ist der Fürst des Lebens, der Immanuel, der Gott mit uns, mitten im Alltag, ist er da. Er ist der Knecht Gottes, er ist der Leidende. Er ist König und er ist der Richter, der kommen wird in Macht und Herrlichkeit. Er ist Meister, Lehrer, Rabbi. Er ist der Mittler, der Vermittler zwischen Gott und Mensch. Und er wird der strahlende Morgenstern sein. Und nicht nur das, was andere über ihn sagen, finden wir in der Bibel. Auch das, was er selbst von sich sagt, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Denn so sagt er zum Beispiel, ich bin der Herr, dein Arzt. Oder ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der gute Hirte. Ich bin nicht so wie die anderen Hirten, die euch in die Irre führen wollen. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird das Leben haben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ahnt ihr so ein bisschen, was dieser Jesus alles für dich und mich sein will und schon ist, wenn wir ihn denn lassen? Wer ist dieser Jesus für dich? Kennst du ihn persönlich? Lebst du mit ihm? Hast du ihn schon in einer dieser Eigenschaften persönlich erfahren? War er schon mal dein Arzt, dein Hirte, dein Lehrer, dein Retter, dein Ratgeber? Früher haben wir so ein Lied gesungen, das hieß Name über alle Namen Jesus, keinen schöneren auf dieser Erde gibt's. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Es mag Namen geben, die uns besser gefallen, die toller klingen, die mehr hermachen, aber nur, einzig und allein im Namen Jesus ist Erlösung. An diesem Namen scheiden sich die Geister. Und weil Jesus diesen Namen trägt, lesen wir im Vers 10, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Hey Leute, wenn es so weit ist, werden wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Alles, wirklich alles, was uns jetzt beschäftigt, wird dann vorbei sein. Kein Krieg, keine Naturkatastrophen, kein Leid, kein Schmerz, nichts von alledem wird mehr existieren. Nichts, über das wir uns heute große Sorgen machen, nichts von dem, was uns heute glücklich macht, wird uns mehr beschäftigen. Nur er. Alle Mächtigen dieser Welt, alle Herrscher und Diktatoren werden sich vor Jesus auf die Knie werfen. Unvorstellbar. Aber so wird es sein. Und zwar nicht nur die, die gerade in Amt und Würden sind, nein, auch alle anderen, die je das Sagen auf dieser Welt hatten, werden sich vor Jesus beugen. Und nicht nur die Herrschenden, nein, auch jeder Normalsterbliche, der im Namen Jesu nicht sein Heil gefunden hat, der nicht geglaubt, der gelästert, der gelächelt hat, der es besser wusste und sich selbst für gerecht und gut erklärt hat, wird auch am Ende seine Knie beugen müssen. Und da hilft es nicht mal zu sterben, denn die unter der Erde sind, die werden auch die Knie beugen müssen. Welche Freude aber dann für alle, die Jesus geglaubt haben, die sich unter seinen Namen gebeugt haben und sich von ihm retten ließen. Wir dürfen heimkommen zum Vater. Wir dürfen ihn sehen und all unsere Fragen, die uns heute noch das Leben schwer machen wollen, alle Fragen, die ungeklärt sind, die werden dann beantwortet sein oder belanglos sein. Und wir beugen unsere Knie dann voller Freude, weil wir ihn endlich von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das wird uns umhauen. Das ist unbeschreiblich und nicht in Worte zu fassen. Aber ich sage euch, das wird genial. Das wird gigantisch. Das wird mega. Das wird schöner und größer, als ich es mit meinem begrenzten Wortschatz ausdrücken kann. Wir haben allen Grund zur Vorfreude, denn das hier ist alles nur vorläufig. Und sei es noch so schön, dann wird's schöner. Sei es noch so genial, dann wird's viel besser. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für alle bereit, die ihn lieben. Beug doch heute schon freiwillig deine Knie vor Jesus und gib Gott die Ehre. Dann erwartet dich eine überaus schöne Zukunft. Und heute schon hast du einen Heiland, einen Ratgeber, einen, dem du in allen Lebenslagen vertrauen kannst. Er will dich an dieses herrliche Ziel bringen. Dafür hat er mit seinem Leben bezahlt. Und deshalb hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der höher als alle anderen ist. Wenn ich so in den sozialen Medien unterwegs bin manchmal, dann staune ich, wo und bei wem oder durch was Menschen ihr Heil und ihre Freude, ihre Zufriedenheit und ihr Glück suchen. Ich staune, was Menschen bereit sind zu investieren an Zeit, Geld, Kraft, Aufwand, um Dinge zu tun und um Ziele zu erreichen, die ihnen am Ende ihres Lebens zwischen den Fingern zerrinnen werden, wenn es überhaupt so lang dauert. Ich spüre da eine Sehnsucht dieser Leute nach erfülltem Leben. Und so zielen viele Posts und die Werbung darauf ab, meine Umstände noch besser zu machen, meinen Körper zu optimieren, noch schöner oder gesunder hinzubekommen, Enttäuschung und noch größerer Frust. Wenn der gewünschte Effekt nicht eintritt, sind dann die Folge. Mal ehrlich, das Leben ist doch kein Ponyhof und auch kein Wunschkonzert, oder? Das wissen wir alle, vor allem die, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Aber das Leben ist schön, besonders wenn jemand mit dir diesen Weg bestreitet, wenn einer mit dir unterwegs ist. Das gilt für deinen Ehepartner, das gilt für deine Kinder, deine Freunde, deine Geschwister oder wer sonst noch mit uns auf dem Weg durchs Leben ist. Und als Christen, da wissen wir um den einen, der die Quelle unserer Freude und unseres Friedens sein möchte und der uns liebend gern an die Hand nehmen und durch unser Leben führen will. Wir kennen den einen, der uns in den schweren Zeiten sogar trägt, der uns stärkt in den Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Zu ihm können wir gehen, wenn keiner uns versteht. Und er verlässt uns nie. Er ist auch im Sterben und im Tod dabei. Und ihm können wir danken für alles Gute und Schöne, was er uns im Laufe unseres Lebens schenkt. Wie schade, wenn mein Dank im luftleeren Raum schweben müsste, wenn ich ihn an niemand adressieren kann. Wir können zur Ruhe kommen und wir müssen unsere Ehre nicht bei Menschen suchen. Denn was bedeuten schon Ruhm und Ehre angesichts der Ewigkeit? In einem Lied heißt es, ist glaube ich auch ein Weihnachtslied, Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. All das suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Und wenn ein Wunsch sich erfüllt hat, dann bekommt er ganz schnell Junge und unser Herz ist noch immer genauso leer wie vorher, wenn wir mal ehrlich sind. Wir finden höchstens zeitlich begrenzte Befriedigung in den Dingen, die diese Welt so zu bieten hat. Bei Jesus ist das anders. Bei ihm können wir ganz wir selbst sein. Haben wir vorher gesungen, vor dir lege ich meine Masken ab, vor dir kann ich ganz so sein, wie ich bin. Er kennt mich durch und durch und er weiß, was ich wirklich brauche. Ihm müssen wir nichts vormachen und bei ihm kommen wir auch nicht zu kurz. Er liebt mich und dich genauso, wie wir sind. Das ist kaum auszuhalten, aber bei ihm finde ich meine wahre Identität. In seinen Augen bin ich wertvoll und zutiefst angenommen und du ganz genauso. Wenn ich seinen Namen anrufe, wenn ich mich auf seinen Namen berufe, dann bin ich heil für den Himmel. Dann bin ich heil für eine ewige Gemeinschaft mit ihm. Mein Körper mag den einen oder anderen Macken haben, aber das macht nichts. Ich bin vielleicht nicht so gelungen, wie es angemessen wäre. Doch gerade dann, wenn ich noch nicht so bin, wie ich gerne wäre, gerade dann gilt seine Liebe mir und dir. Er hält uns und unsere Macken und Sünden aus. Und weißt du auch warum? Er hat längst dafür bezahlt. In seinem Namen allein ist das Heil, das mir ein Leben nach diesem Leben garantiert. Und wenn du diesen Namen anrufst, wenn du diesen Jesus in dein Leben lässt, dann gilt das haargenau so auch für dich. Einmal werden wir ihn alle anbeten. Vers 11. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Entweder tun sie es unfreiwillig, das wird dann eher kein so freudiges Ereignis, oder besser wäre es, jetzt schon zu tun, freiwillig, und dadurch Anteil haben an der Freude der Kinder Gottes. Dann wird dein Name, der Name, den deine Eltern für dich ausgesucht haben, im Buch des Lebens aufgeschrieben werden. Das kannst du nachlesen, zum Beispiel in Lukas 10, Vers 20. Gibt auch noch andere Stellen. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern, freut euch nicht über dies oder das, zum Beispiel, dass die Geister euch untertan sind. Nein, freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Das allein hat Ewigkeitsgarantie. Und so möchte ich euch alle einladen, mich eingeschlossen, ihm heute schon die Ehre zu geben, ihn heute schon anzubeten, mit unseren Liedern, aber vor allem mit unserem Leben. Und wer da vielleicht heute so einen ersten Schritt tun möchte oder nochmal einen neuen Schritt tun möchte, nachher gibt es Gelegenheit, dass man draußen für sich beten lassen kann. Und ich möchte jetzt noch beten. Lieber Herr Jesus, ich kann es kaum in Worte fassen, den Dank dir gegenüber für das, was du getan hast für uns. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich selbst entäußert hast, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du in diese dreckige Welt gekommen bist, um uns zu retten. Und ich preise dich dafür und ich lobe deinen Namen und ich danke dir, dass du mit uns auch in die neue Woche gehst und dass du lebst und dass du regierst. Lass uns es nie vergessen. Danke, dass du so ein wunderbarer und guter Herr bist. Amen.